Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtradio. Mein Name ist Tim Perkovic und heute habe ich eine ganz besondere Gesprächspartnerin zu Gast, Simone Döring-Rittmann. Sie ist Hundetrainerin aus Leidenschaft und Gründerin von Pfotenpartner in Dienstlaken. Hallo Simone.
Hallo, guten Morgen.
Erste Frage an dich, wie geht's dir aktuell?
Mir geht's ganz gut.
Gut, okay.
Ja, ich bin wach.
Du bist, das ist die auch, das ist schon mal sehr gut. Ja. Wie bist du eigentlich zum Hundetraining gekommen? Was war der Auslöser? 2015, wenn ich mich richtig informiert habe, startete das Projekt, richtig?
Ja. Ich hatte einen Hund oder wir hatten mehrere Hunde und bekam dann einen Hund, der nicht so einfach war.
Ja.
Einen Gebrauchten, der war ein halbes Jahr alt und in der normalen Hundeschule konnte man mir da nicht wirklich weiterhelfen.
Ich funke mal dazwischen, Bernd Kniel.
Ja. Ach so, du bist auch, du machst mit.
Mein Kompagnon hat sich nicht angekündigt.
Ach du heilige Sonne.
Ja, das ist schon wieder ein Eintrag ins schwarze Buch, nur damit das schon mal ganz klar ist.
Das habe ich gedacht, du wärst heute gar nicht, du saßt da so entspannt.
Ich sitze hier nur still vor mich hin.
Da muss ich sagen, dann entschuldige ich mich in aller höchster Form.
Ja, da bitte ich aber auch.
Dann sagt auch bitte, dass ihr euch auch kennt.
Ja, wir haben auch so schön gesagt, dass die Welt ist ein Dorf. Simone war mal unter anderem meine Schülerin im Unterricht.
Ja.
So sieht man sich dann wieder. Trotzdem muss ich jetzt mal fragen, der Hund war nicht so einfach. Wir gehen mal davon aus, dass wir auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, unter unseren knapp 7,5 Millionen, die vielleicht nicht so hundeaffin sind und sich da nichts drunter vorstellen können. Was heißt das? Der Hund war nicht so einfach.
Der Hund war nicht so einfach. Der mochte keine Menschen, der mochte keine Fahrräder, der mochte keine Autos. Der mochte uns wohl. Ich hatte schon, als wir den abgeholt haben aus einer Familie, nicht so ein ganz so dolles Bauchgefühl. Habe aber gedacht, den musst du mitnehmen. Und mit dem konnte man sich draußen gar nicht richtig bewegen. Der ist nach vorne geschossen, der wollte Fahrradfahrer anspringen, der wollte Menschen anspringen, der wollte andere Hunde anspringen, der wollte teilweise auf Autos springen. Und das nicht in einer netten Form.
Also Darf ich da mal fragen, woran liegt das eigentlich? Das fällt mir oft bei Hunden auf. Ist das die Bewegung oder was stört die dann?
Die Erfahrung.
Ja, manche Hunde triggert der Bewegungsreiz von gewissen Dingen. Bei ihm war das so, im Nachhinein habe ich geforscht, wo er herkam, ursprünglich, wo er geboren wurde. Da waren die anderen Hunde alle okay, schienen gut aufgewachsen zu sein. Habe auch eine Schwester hier in Hünxe-Bruckhausen gefunden. Der wurde wohl innerhalb der Familie schlecht behandelt.
Das schlecht hört man behandelt, ja häufig, ne? dass Hunde schlechte Erfahrungen gemacht haben und die dann, ja, bevor man die wieder denen ausgetrieben hat, das dauert und dazu braucht man eine gehörige Portion Geduld.
Ja.
Aber das ist aber auch bei Hunden, die jetzt normal aufgewachsen sind, oder? Oft sehe ich, dass Hunde dann schon mit dem Postbote irgendwie vorbeifährt oder so.
Ja, das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Manche sind wirklich sehr reizarm aufgewachsen, manche haben schlechte Erlebnisse gehabt, manche haben durch diese Reizarmut nicht viel kennengelernt. Es gibt Hundewürfel, die wurden zum Beispiel auf dem Dachboden großgezogen oder in irgendeinem Stall oder im Keller. Nennt sich dann auch Züchter, ironischerweise.
Jetzt hast du zwei Hunde.
Aktuell habe ich noch zwei Hunde.
Entschuldigung, wenn ich dich nochmal unterbreche, ich bin sehr unhöflich heute. Wie ging das weiter mit dem Hund? Das ist doch erstmal interessant.
Ja, das war dann der Auslöser, mich selber fortzubilden, weil ich nicht mehr weiterkam. Habe dann ein Seminar besucht, das gefiel mir gut. Habe das zweite Seminar besucht, das gefiel mir auch gut und habe dann dort in der Hundeschule, die diese Seminare angeboten hat, habe ich eine Ausbildung gemacht zur Hundetrainerin.
Seminare besucht, mit welcher Zielsetzung? Wer sind dann die Ausrichter solcher Seminare?
Das können Hundeschulen sein. Es gibt in der Trainerbranche gibt es einige Trainer, die bekannter sind, ne, die Fortbildung anbieten. Und das war halt eine, in Anführungsstrichen, ganz normale Hundeschule. Ja, da gab es dann ein Tagesseminar zur Leinenführigkeit und auch zu anderen Geschichten, wie das Verhalten vom Hund aufgebaut ist. Wir hatten wohl immer Hunde, aber bis dahin habe ich mich nie mit solchen Sachen beschäftigt.
Beschäftigen müssen, weil die anderen wahrscheinlich etwas pflegeleichter
waren. Genau, das haben wir immer selber hinbekommen und ohne große Schwierigkeiten. Und das war halt eine Herausforderung. Also das war so ein Hund, mit dem bist du am liebsten nur noch spät abends, wenn keiner mehr auf der Straße war, spazieren gegangen, Weil du musst bei solchen Hunden, die so extrem ticken, wirklich jeden Moment dabei sein. Man geht nicht mehr einfach nur spazieren, so wie man das gewohnt ist. Man hat eine Aufgabe, man guckt rechts, links oder hinten, vorne, kommt ein Fahrradfahrer, kommt ein Fußgänger, kommt jemand mit einem anderen Hund. Und wenn man dann auch noch einen Hund hat, der 35, 37 Kilo wiegt, ist das eben auch noch eine körperliche Geschichte, den halten und sichern zu können, damit keinem anderen was passiert. Ja.
Und wie erfolgreich waren dann deine Bemühungen? Hat das dann ein gutes Ende genommen oder war das bei dem, hat das bei dem Tier nicht gefruchtet?
Doch, das braucht Zeit. Je länger ein Hund ein Verhalten zeigt, was wir nicht haben möchten oder auch was für den Hunden selber nicht gesund ist, je länger sowas braucht und wenn man die Ursachen nicht hundertprozentig kennt, desto schwieriger gestaltet sich das, dagegen zu arbeiten und umso länger braucht das, bis man sowas quasi zurückbauen kann.
Aber da warst du erfolgreich.
Das war erfolgreich, aber es dauerte bestimmt 1,5-2 Jahre, bis man da ein normales Niveau erreicht hat, wobei die Vorsicht immer mitgelaufen ist, trotz allem.
Jetzt hast du 2 Hunde aktuell, darüber haben wir geredet, also Charlie und Higgins.
Ja.
Was für eine Rasse
sind die? Der Charlie, das ist ein Terrier-Mix aus Rumänien.
Ja.
Und der Higgins, das ist ein englischer Springer-Spaniel, der kommt von der Züchterin.
Und was ist das Besondere an den Rassen jetzt? Es gibt ja immer Unterschiede bei Hunderassen, ne?
Ja, der Terrier, der hat so seinen eigenen Kopf.
Terrier-Eigenschaften.
Ja. Sucht sich auch seine, also der Charlie persönlich, der sucht sich auch seine Leute aus, die er mag. Der ist nicht böse. Der möchte halt nur nicht mit jedem was zu tun haben.
Sehr schlau.
Und der Higgins, der englische Springer-Spaniel, das ist ein ganz offener Hund. Der ist lieb, nett.
Was ist ein Springer-Spaniel? Ein Spaniel, okay, aber was ist ein Springer-Spaniel?
Der ist etwas größer als ein Cocker-Spaniel.
Okay.
Kennst du dann alle Hunderassen so? Also könntest du jetzt so, wenn ich jetzt mit dir unterwegs bin?
Ich kenne etliche Hunderassen auf jeden Fall. Bei manchen muss man ja heute überlegen, es sind ja auch viele gedudelte Hunde dabei.
Ja.
Aber ein Großteil schon, wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich erkenne jede Hunderasse.
Jetzt haben wir noch ein Thema, was ein bisschen trauriger ist. Du hast die Pfotenpartner zusammen mit deiner Freundin Martina gegründet. Die ist leider verstorben. In welchem Jahr war das?
Die Martina, die ist 2024 ist die verstorben. Wir haben die Pfotenpartner 2021 zusammen gegründet.
Ja.
Ja.
Und was ist eure Vision gewesen, also als ihr das zusammen beschlossen habt, das zu machen?
Dass es Spaß macht.
Spaß macht.
Spaß
ja.
macht.
Ja, okay.
Martina war ein sehr angenehmer Mensch. Von der Wellenlänge passte der sehr gut, auch so eine sehr ruhige Art. Und unsere Trainingsansätze, die passten überein und wir haben uns auch privat sehr gut verstanden.
Ja. Wo findet das überall statt, dein Hundetraining? Also in welchen Städten?
Das findet großteils in Dienstlaken statt.
Ja.
Schon mal Stadtgrenze Duisburg-Walsum, Oberhausen. Ja.
Wie muss man sich das vorstellen? So, ich habe also jetzt einen Hund, vielleicht im Idealfall einen Welpen.
Ja.
Die sind ja noch etwas schneller und einfacher zu formen, denke ich mir mal, oder zu erziehen. Dann wendet man sich an dich und was passiert dann?
Ja, Welpentraining mache ich nur hin und wieder, weil es schwierig ist, die passenden Welpen zusammenzubekommen, vom Alter her. Mhm. Und wenn ich das jetzt über eine Liste sammeln würde, die Leute, die möchten nicht 3 Wochen warten, bis sich der Nächste anmeldet. Und da ich jetzt alleine arbeite, ist es eben nicht möglich, dass man sagt, okay, es kommen Hunde mit 10 Wochen, 12 Wochen, 14 Wochen in sämtlichen Größen. Wenn man mit mehreren Trainern arbeitet, dann kann man das so ein bisschen einteilen. Ich mache hin und wieder mal einen Welpenkurs, wenn das gerade zusammenpasst.
Gibt es da irgendwie so einen Erfahrungswert, wie alt die Hunde sind, wenn die jeweiligen Hundehalter zu dir kommen, oder ist das egal?
Das ist egal. Also wenn die zu mir kommen, das ist egal. Es kommen Leute natürlich mit jungen Hunden. Mhm. Ich biete die Familienhundausbildung an, die geht oder ist möglich ab 6 Monaten.
Mhm.
Aber da steigen auch Leute ein, die haben einen Hund, der 3 Jahre ist, der 5 Jahre ist. Lernen geht immer.
Was heißt jetzt Familienhundausbildung?
In der Familienhundausbildung, da lernen die Hunde und Halter die Basics. Leinenführigkeit, Rückruf, Impulskontrolle, Aufmerksamkeit, mhm. Hundebegegnungen meistern.
Unabhängig von den Rassen? Oder ja. Hast du da, dass du auswählst und sagst, nee, das passt vielleicht
Nein,
doch nicht so gut?
Nein, unabhängig von den Rassen. Mhm.
Und was gehört alles zu deiner Ausbildung? Also was bietest du alles an in deinem ja, breit gefächertem Angebot? Habe ich auf der Homepage gesehen, ja. Aber kannst du ja vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was du genau alles anbietest?
Also ich biete an die Familienhundausbildung. Das ist ein Kurs, ein fester Kurs, der geht über 6 Monate. Da treffen wir uns an verschiedenen Orten. Weil Hunde lernen ortsgebunden und wenn ich immer nur an einem Ort trainiere, im schlechtesten Fall setzt der Hund das nur an diesem Ort um. Und wenn man die Örtlichkeiten wechselt, festigt sich das an vielen verschiedenen Plätzen. Dann gibt es das Mantrailen, es gibt hin und wieder mal einen Kurs Gegenstandssuche. Da lernen die Hunde einen kleinen Gegenstand über die Nase zu finden. Dann gibt es Social Walks, die liegen mir sehr am Herzen.
Das ist was?
Ja, genau. Was wollte ich auch
sagen? Ja, das ist so ein Sozialisierungsspaziergang. Wir gehen zusammen spazieren und nehmen Hunde mit, die auch Schwierigkeiten haben.
Heißt also bellen zum Beispiel, ne?
Genau.
Ja, gut.
Die viel bellen und an Erfahrungen gemacht haben, die nicht so schön waren mit anderen Hunden. Und viele Hunde kann man da sehr gut mit einfügen. Und denen das Vertrauen wiedergeben, dass denen nichts passiert mit anderen Hunden oder auch mit Menschen.
Wie kann man dieses Vertrauen dann aufbauen, dass Hunde dann...
Es geht viel über Gewöhnung.
Gewöhnung.
Ja. Na, man gibt denen eben den richtigen Abstand, den die brauchen. Und die müssen sich nicht immer ganz nah treffen. Na, manche Hunde, die können mit 5 Meter oder 10 Meter Abstand, können die richtig gut nicht auslösen. Und wenn man 2 Meter vor denen steht...
Wird es ja schon kritisch.
Schwieriger.
Du hast gerade Mantrailen genannt. Was versteht man darunter? Ich muss so dumme Leinen auf die Fragen stellen.
Wir suchen Personen. Also es ist eine Person, die ist quasi versteckt.
Ach so, okay.
Und der Hund, der lernt, diese Personen zu finden über verschiedene Distanzen.
Wonach, nach welchen Kriterien oder welche Möglichkeiten bekommt der Hund denn irgendwie Gegenstände zu schnuppern, zu erschnuppern, die den...
Ja, der bekommt eine Geruchsprobe.
Ja, okay.
Ne, lernt, dass er daran schnuppern muss quasi und dass er dann die Spur aufnimmt.
Und dann kann man ihn anschließend als Polizeihund dann anmelden.
Ja, wenn man das bei mir macht, nicht unbedingt, aber Kunden...
Man liest doch häufig so, ja. Ne, dass so Mantrailerhunde dann irgendwelche Spuren aufgenommen haben.
Genau, für Leute, die das professionell machen möchten, da bietet sich die Rettungshundestaffel an.
Ja.
Ne, das sind da die Profis eben, die auch vermisste Menschen wirklich suchen.
Testerberge. Die oben im ehemaligen Anita-Tissenheim sind.
Genau,
ne?
Zum Beispiel.
Da haben wir doch auch mal ein Video gemacht. Ne?
Ja, das ist ganz interessant. Ne?
Ja. Wie intelligent, also wie schnell können Hunde lernen? In allen Dingen jetzt. Also wir kennen uns ja auch darüber, muss man ja sagen. Das ist ja interessant, wie lernfähig Hunde sind. Weil es gibt ja auch manche Leute, die sehen das ja immer so als Gegenstand, Hunde. Gibt es ja auch Menschen, die ein bisschen... in meinen Augen Banane sind, aber wie würdest du das in deiner Arbeit jetzt so beurteilen?
Ich würde sagen, das ist erstmal ganz individuell. Okay. Das kommt drauf an, was hat der Hund erlebt in seinem Leben bis zu dem Zeitpunkt, wo man anfängt, was zu machen. Es kommt auf die Rasse an.
Da wollte ich gerade nachfragen, ist das auch rassenabhängig? Gibt es in Anführungsstrichen dumme Hunde oder nein? Das ist nicht der richtige
richtig
Ausdruck.
Dumme Hunde gibt
nein,
es
aber
nicht, würde ich sagen.
Die vielleicht nicht so schnell lernen.
Es gibt Hunde, die sind für manche Dinge eben weniger geeignet als andere.
Ja,
ne? Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Bulldoggen nicht gerne apportieren. Apportieren heißt, einen Gegenstand zurückbringen, jetzt ganz einfach ausgedrückt. Mhm. Liegt nicht unbedingt in deren Interessenbereich. Mhm. Wobei es immer Ausnahmen gibt. Ich kenne auch Bulldoggen, die apportieren total toll, aber so grob würde ich erstmal sagen, liegt denen nicht so toll.
Aber emotionale Intelligenz haben Hunde doch sehr ausgeprägt, ne?
Ja.
Vielleicht, weil du das gerade kurz angerissen hast, du hast ja schon gesagt, woher wir, also Simon und ich uns kennen, dann sag doch mal vielleicht, woher ihr
also
kennt.
Ich mache mit meiner Mutter, soweit ich das immer schaffe, zusammen Hundetraining. Also mittwochs ist
mit
das
der
immer.
Mutter?
Nein, also mit den Hunden von meiner Mutter.
Ja, doch.
Das ist immer mittwochs um 11 Uhr, genau. 11 Uhr und geht bis 12.
Ja.
Ja. Und das ist immer an unterschiedlichen Orten, kann man sagen.
Ja.
Und das ist eine Ü60-Gruppe und da passe ich genau rein.
Ja. Du. Ja. Das möchte ich jetzt unkommentiert lassen.
Das spielt aber auch eine Rolle. Ne? Ja. Es gibt halt ältere Menschen, auch jüngere, aber eben auch ältere Menschen, die brauchen länger, um gewisse Dinge umzusetzen. Die brauchen einfach mehr Wiederholungen. Man muss öfter erklären.
Ja, das wäre nämlich auch gleich noch Thema. Ja. Das habe ich nämlich schon aufgeschrieben.
Darf ich noch mal ganz kurz, bevor wir zu den
Ich gucke eben sowieso nur eben.
Verschiedene Orte. Wie kommt man an die Orte und welche, ja, welche Regeln muss man da einhalten? Ich denke mir, wenn man jetzt mit einer, wie groß sind die Gruppen? 10?
10, 12, ne?
10, 12?
Ja, das ist eher die Ausnahme. Also es bewegt sich so zwischen 4 und 7.
Okay, aber mit mehreren Hunden gleichzeitig, dann gibt es ja viele freundliche, in Anführungsstrichen freundliche Zeitgenossen, die dann schon sehr skeptisch gucken.
Ja.
Was machen die da? Ja. Und wie gehst du solchen Problemen aus dem Weg? Oder kann man denen überhaupt aus dem Weg gehen? Wie kann man das regeln?
Ich denke, man kann sich bestmöglich Mühe geben, sowas zu regeln, indem man sich höflich verhält, den Mitmenschen gegenüber, die auch unterwegs sind in der Natur und auf den Straßen. Meine Kurse, die sind zum Beispiel angewiesen, wenn uns da jemand entgegenkommt, geht mal bitte alle rechts rüber zum Beispiel. Ja, dann stellen wir uns an die Seite, lassen Passanten passieren. Es gibt ja auch Leute, die haben unter Umständen Angst vor Hunden oder auch andere Hunde, die gehen nicht gerne an großen Hundegruppen vorbei. Ja. Ne, und wir machen da, wenn wir das sehen, dass einer besonders viel Angst hat, auch noch mehr Abstand oder stellen noch mehr Abstand her, damit sich keiner unwohl fühlen kann. Ich finde das auch sehr wichtig, weil Hunde ja doch ab und zu auch nicht so gerade gern gesehen sind.
Ja,
die Gruppen, die machen das schon von alleine. Achtung, Fahrradfahrer von vorne und dann weiß jeder, okay, wir gehen auf die Seite, wir machen Platz. Wir setzen die Hunde ab, wenn möglich, damit das viel Ruhe...
Aber da auch noch eine Frage, was ist der häufigste Fehler, den Hundebesitzer machen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, Fehler macht jeder.
Ja.
Aber ich finde, es fängt schon damit an, sich einen Hund auszusuchen.
Da habe ich mal ganz etwas flapsig klingende Bemerkung da machen. Ich denke, einer der häufigsten Fehler ist, die Häufchen nicht zu beseitigen.
Das natürlich
auch. Und das ist, glaube ich, das, was das bei vielen Mitmenschen so ein bisschen, ne?
Ja, das stößt auf.
Ja, ja.
Das stößt aber auch selbst Hundehaltern auf, anderen Hundehaltern.
Ja, ja, ich will das um Gottes Willen nicht verallgemeinern. Ja, das sind wahrscheinlich, oder Gott sei Dank, nur die Ausnahmen, aber die gibt es dann halt
die
trotzdem.
Die gibt häufig, die Ausnahmen. Ja, ja. Ich habe mich gestern auch wieder geärgert. Da waren wir an einer Strecke am Rotbach unterwegs und da war fast alle 2 Meter war ein Hundehaufen.
Ja. Ja,
also, und an der Stelle, wo man es wirklich wegmachen kann, wo man gut drankommt.
Was ist dann die Ausrede? Also man hat es nicht geschafft, ist zu faul oder also warum kann man das nicht, ist das nicht so?
Ja, manchmal hört man auch. Allerdings in meinem Kundenkreis jetzt weniger, aber ich kenne das so aus Gesprächen mit anderen Leuten. Ja, ich zahle ja schließlich Hundesteuer.
Ach so.
Also.
Ach ja,
das ist natürlich.
Manche Leute haben auch da, würde ich mal behaupten,
Kommentar.
Noch gar kein richtiges Bewusstsein für entwickelt.
Ja.
Aber ich zahle ja schließlich Hundesteuer, habe ich nicht nur einmal gehört.
Ja, das ist ja so ein viel gebrauchtes Argument. Wieso, ich bezahle doch dafür, dann müssen die anderen das auch wegmachen.
Ja.
Ne, so Eigenverantwortung ist ein Fremdwort
für viele Menschen. Das ist einfach ekelig.
Ja, ja.
Ne, man kann sich die Tüten besorgen, man kommt mittlerweile ja auch durch die Gratisspender an Hundetüten dran, wo man die Haufen einsammeln kann. Und ja.
Jetzt habe ich eine Frage, das interessiert mich jetzt sehr. Du bist ja sehr für gewaltfreie Erziehung.
Ja.
Gibt es irgendeinen Faktor, wo du sofort sagen würdest, mit der Person arbeite ich nicht zusammen? Vielleicht eine Kleinigkeit, die dich sofort triggern würde, weil du dann denkst, könnte Gewalt auch im Spiel sein, zu Hause mit einem Hund oder sowas?
Na, ich höre mir erstmal die Geschichten an von den einzelnen Leuten. Und ich glaube, mein Bauchgefühl ist da auch relativ gut.
Ja, aber entschuldige
insgesamt. Ja. Was ich abgelehnt habe, war, es musste jemand nachweisen beim Jugendamt und auch beim Veterinäramt, dass er regelmäßig die Hundeschule besucht. Da bestand eben nicht die Motivation, die Hundeschule zu besuchen, sondern man wollte mir Geld dafür bieten, dass ich das bescheinige. Sowas lehne ich natürlich ab. Mhm.
Also ich gehe jetzt mal davon aus, wer sich bei dir meldet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der freiwillig in die Hundeschule kommt, ich meine, gut, in dem Fall war es ja wohl ein Zwang, eine Anweisung, oder genau. Der freiwillig sich bei einer Hundeschule meldet, dass der mit dem Hintergedanken dahin geht, wie kann ich meinen Hund bestrafen und
ja, aber was gewaltfrei hast du gesagt. Ja, steht im Internet bei dir, du bist total für gewaltfreie Erziehung.
Ja,
es gibt da halt noch rüde Methoden, die sind nicht unbedingt erlaubt, da wird aber trotzdem, Stachelhalsbänder darf man nicht benutzen, werden aber verkauft.
Das meine ich ja damit.
So, und wenn ich sowas sehe, weise ich natürlich auch die Leute darauf hin, und da ist bei mir auch Feierabend. Entweder du besorgst dir ein anderes Halsband oder du kannst bei mir nicht zum Training kommen. Also das kommuniziere ich.
Ne? Ja, das meine ich ja
damit. Auf jeden Fall.
Entschuldige mal, wenn ich das höre, Stachelhalsbänder. Auf der einen Seite gibt es Tierschutz, der manchmal auch ein bisschen übertrieben ist.
Ja.
Aber es gibt Tierschutz, durchaus mehr als berechtigt. Und dann, der Gesetzgeber verbietet so viel, verdammt nochmal. Warum wird dann nicht der Verkauf und die Herstellung von Stachelhalsbändern verboten?
Ja, das verstehe ich auch nicht.
Das ist doch ein Widerspruch.
Nicht. Ja.
Und damit man das einfach mal von der Gefühlsebene jetzt auch mal eher sagen kann, was macht das mit einem Hund dann? Hat man da schon so...
Das schmerzt. Mhm. Und wie will man jemandem unter Schmerzen beibringen, dass die Welt nicht so schlimm ist? Mhm. Ich sag mal, der Hund, der trifft auf einen anderen Hund, das Halsband zieht sich zu, das heißt, die Stacheln fangen richtig an zu drücken, und das kann ja auch das wird dann auch schnell mit dem anderen Hund eben verknüpft. Immer wenn ein anderer Hund kommt, entsteht ein Schmerz.
Ja.
Und meiner Meinung nach verbessert man dadurch gar nichts.
Kontraproduktiv. Mhm.
Ja.
Ne? Bewirkt genau das Gegenteil.
Ja.
Jetzt kommen wir mal zu einem schöneren Thema. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Es gibt Waldbaden mit Hunden.
Ja.
Wie läuft das ab? Also erstmal, was Waldbaden, das ist also jetzt auch modern, auch für Menschen.
Ja.
Das heißt also, man ist verbunden mit der Natur und sieht die Natur aus einem ganz anderen Blickwinkel. Aber was ist das jetzt mit den Hunden genau? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, ich habe Waldbaden auch schon praktiziert ohne Hund. Und finde das sehr entspannend, weil man kommt einfach runter. Darum geht's ja. Das ist jetzt nicht unbedingt Hokuspokus oder was Spirituelles, sondern Waldbaden senkt nachweislich oder kann nachweislich senken den Blutdruck. Es kann bei Schlafstörungen helfen.
Ja, frag nach.
Ich will das wieder so dumm fragen. Wie macht man das? Ich kann mir da nichts drunter vorstellen.
Wir gehen in den Wald und nehmen uns erstmal richtig viel Zeit mit.
Ohne Handy, ohne...
Genau, die Handys werden ausgeschaltet oder erst gar nicht mitgebracht, genau.
Ja. Und wie lange geht das dann so?
Es geht um Schlendern, ganz langsam und bewusst.
Ganz Entspannung.
Beobachten. So, dann kann man gewisse, man kann zum Beispiel die Blätter von Buchen, die kann man essen. Es gibt so viel zu entdecken, so viel, was, wenn man einfach nur mit dem Hund läuft, weil man schnell mal eine Runde gehen muss, nimmt man so viel gar nicht wahr. Das ist mir persönlich aufgefallen. Ich bin wohl durch meine Arbeit viel im Wald. Aber diese Wahrnehmung, wie schön das ist, welche Geräusche, welche Düfte und so weiter.
Du musst ja dann auf deine Schüler und ihre Anhängsel.
Ja.
Und wie oft ist das, dieser Kurs?
Also das Waldbaden, das ist immer ein einzelner Termin.
Ah, okay.
Das biete ich, wie oft habe ich das? Letztes Jahr habe ich erst damit angefangen mit Hund. Habe da 3-4 Termine gemacht letztes Jahr. Dieses Jahr ist ein bisschen mehr geplant, aber wir sind so 3 Stunden ungefähr unterwegs. Und bisher war das Feedback, es hat richtig gut getan. Auch die Hunde kommen runter. Die haben einfach mal Zeit zu schnüffeln, stehen zu bleiben. Wir trinken vielleicht auch einen Tee zusammen, wir machen Atemübungen.
Ist das in den letzten Jahren hektischer geworden, auch dann durch Social Media und andere Dinge, dass der Halter auch sehr unruhig ist und das überträgt auf die Hunde, auf seinen Hund?
Ich glaube, das unbedingt in den letzten Jahren hektischer geworden ist. Es fällt vielleicht etwas mehr auf, aber seit Corona gibt es meiner Meinung nach auch mehr Hunde. Dadurch, dass viele Leute im Homeoffice waren, wurde ein Hund angeschafft, weil ja dann endlich mal die Zeit dafür da war. Oder im Gegensatz zu meiner Jugend. Da hatte hier und da jemand einen Hund, ja. Aber wenn man heute guckt in manchen Wohngebieten, dann hat der Nachbar hat einen, der zwei Türen weiter hat einen. Das hat einfach zugenommen. Und ja, wenn du einen hektischen Menschen hast, das überträgt sich. Ne? Also Hunde, die sind sehr, sehr empfänglich für die Stimmung des Menschen. Genau. Und je ruhiger und entspannter der Mensch sein kann, desto besser ist es eben fürs Training. Wobei das vielen Leuten wirklich schwerfällt, die einen Hund bekommen haben, der in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, Probleme macht. Und dann ist man nicht mehr so entspannt, wenn man Angst hat oder kommt schon wieder jemand. Und das fällt sehr schwer, sich da selber runterzufahren, ruhig zu bleiben. Ne, man wird ja auch angesprochen oder guck mal die mit dem Kläffer und ja, da musst du mal was tun. Aber es kommen Hunde zum Beispiel ja auch aus dem Ausland hierher. Die haben nicht viel erlebt, die sind vielleicht als Baby über den oder als Welpe über den Zaun geworfen worden, ohne die Mama, denen fehlt ja schon was. Die wurden dann über einen langen Weg transportiert in einer Box, stundenlanges Autofahren. Die haben gewisse Erlebnisse, da hat der Halter selber noch gar nichts versaut. Aber die kommen eben schon mit einem Problem und unter Umständen zeigen sich die Probleme ja auch nicht sofort. Weil die ja noch ganz, die müssen ja erstmal ankommen.
Mit so negativen Vorerfahrungen geprägt und die musst du erstmal wieder rauskriegen.
Ja.
Klar.
Und was sagst du zu so Menschen, die dann immer sagen, ja, der tut nichts, wenn die den Hund ohne Leine da laufen lassen? Das kommt ja auch des Öfteren vor.
Es mag welche geben, da passt das, aber bei mir ist immer so, der tut nichts. Der zweite Satz, das hat er ja noch nie gemacht. Ja.
Ist das so oft, ja?
Ja, was heißt so oft, aber ja, das ist das, was in meinem Kopf dann auch schnell so vom Denken her zustande kommt.
Ist das schon mal passiert bei einem Kurs von dir, dass dann so ein Hund aus einer externen Gruppe oder so dazugekommen ist und dann gab es da richtig Halligalli, dass du da richtig schlichten musstest oder so?
Nein.
Nein, okay.
Aber ich kann die auch gut abwehren.
Okay.
Ich stelle mich dahin, mache mich groß und schicke die quasi weg über meine Stimme und bei vielen Hunden funktioniert das sehr gut.
Gibt es denn bei dir Lieblingshunde oder eine Lieblingsrasse?
Ja, mein Herz ist schlicht für den englischen Springer Spaniel.
Ja. Higgins.
Higgins, ja.
Warum? Welche Eigenschaften hat der, die ihn so beliebt machen?
Der ist lustig. Der hat ein sehr lustiges Wesen, was einem manchmal auch, was heißt nerven kann. Mich nervt es weniger, weil ich kann mich drüber amüsieren. Der ist lustig, der ahmt mich viel nach oder ahmt viel nach, was er sieht. Ich stelle mich auf meine Personenwaage.
Ach, das ist sehr cool.
Ich muss vorher einmal mit dem Fuß die Waage anstellen quasi und stelle mich dann drauf. Der haut dann mit einer Pfote drauf und stellt sich dann mit zwei da drauf. Der kann Schränke öffnen, das habe ich ihm nie beigebracht. Der kann Staubsauger anmachen, ausmachen, leider nicht bedienen richtig. Sonst hätte es ja noch eine praktische Nutzen. Ne?
Ja, genau. Jetzt, du hast so viele Sachen, ich glaube, da müssten wir schon fast 2 Stunden hier im Podcast machen, aber das interessiert mich wirklich noch. Du bietest ja an Anti-Giftköder-Training. Was genau kann man sich da vorstellen? Weil die Hunde schnuppern und da weiß man nicht, darf ich die dann auch schnuppern lassen oder nehmen die da irgendwas auf?
Ja,
genau.
Ja, es gibt Hunde, die fressen alles, was sie finden. Und in der heutigen Zeit kann man ja auch damit rechnen oder weiß man nicht genau, war da jetzt was drin, was giftig ist für den Hund, sprich ein Stück Wurst mit einer Rasierklinge oder irgendwas mit Rattengift versetztes. Es gibt leider solche Menschen, die so ticken und sowas auslegen.
Ungiftig. Aber wie krank muss man da sein? Das frage ich mich immer.
Das frage ich mich auch. Ich denke auch immer, selbst bei den Tieren macht man es nicht, das ist ganz klar. Aber es laufen auch kleine Kinder durch die Gegend, die an solche Dinge geraten können. Ja, und was auch noch giftig ist, ist zum Beispiel Pferdemist. Nicht an sich, aber wenn die Pferde eben entwurmt worden sind, scheiden die noch Reste dieser Wurmkur aus. Und wenn ein Hund dann mit Vorliebe Pferdemist frisst, nimmt er da eine Dosis zu sich, die sehr gefährlich werden kann auch. Und Anti-Giftköder-Training, das ist ein langes Training, das macht man nicht mal eben. Den Hund davon abbringen, entweder, dass er mir anzeigt, dass er was gefunden hat, indem er sich zum Beispiel da hinsetzt und absetzt, wäre eine Variante. Dann gibt es eben noch die Variante, der Hund hat schon was in der Schnauze, dass er es ausspuckt.
Ja. Also wo, also wenn du jetzt einen Tipp geben könntest, jetzt Leuten, die das jetzt hören und auch einen Hund haben, wo sollte man besonders aufpassen? Welche Gegend ist besonders prädestiniert für solche Dinge?
Gibt's das? Da würde ich sagen, gibt es keine Gegend.
Okay.
Also natürlich, wenn man einen Hund hat, der jetzt den Pferdemist frisst, ja. Wenn man weiß, da wird viel geritten.
Ich hätte jetzt so gesagt, ne? Wie Stadtpark oder so. Ist das da auffälliger zu beobachten oder kann man das so nicht sagen?
Ich würde das so pauschal sagen. Also okay. Das ist an allen möglichen Stellen ist schon mal was gefunden worden oder an den verschiedensten Stellen eben.
Hatte das irgendein Hund, den du jetzt kennst, schon mal aufgenommen, so mit Rasierklingen oder sowas? So ein schrecklicher Vorfall? Gab es das mal?
Es wurde schon mal was gefressen, aber das war was aus der Natur.
Ah, okay.
Eicheln sind zum Beispiel auch giftig. Dann macht auch die, ja, manchmal macht auch die Menge die Dosis oder das Gift eben, ne?
Ja, das ist auch das Thema.
Tabletten.
Also Menschen sind ja furchtbar, was das angeht. Auch mit Silvester ist ja auch immer ein Thema. Was macht das wirklich mit einem Hund, wenn da jetzt diese Knaller da geschossen werden ohne Ende?
Das kommt drauf an, wie stark das ausgeprägt ist. Die Angst, die Panik. Manche Hunde, die mögen gar nicht mehr vor die Tür gehen. Es ist ja auch nicht nur Silvester. Ich glaube, wenn es nur Silvester wäre, wäre es immer noch blöd. Aber dieses tagelang vorher, tagelang nachher.
Mittlerweile auch extremer geworden, also fällt mir auch zumindest.
Ja.
Wie kriegt man das dann wieder raus bei einem Hund? Das dauert dann wahrscheinlich einige Wochen, Monate, ne? Wenn die einmal so einen Vorfall hatten.
Also ich habe selber einen Hund, der hat seit 2 Jahren, der Charlie, ist ja da wesentlich empfindlicher geworden. Und ich würde mal sagen, man kann viel trainieren, aber man kann diese Umstände Silvester ja nicht jeden Tag im Alltag nachspielen und die Böller werfen und anzünden, um da über eine Gewöhnung arbeiten zu können. Vielleicht schaffen es leichtere Fälle mit ein bisschen Geräusche im Hintergrund über YouTube oder was auch immer. Aber wenn ein Hund da richtig panisch ist.
Also ich erinnere mich, wir haben vor vielen Jahren, als meine Frau noch lebte, dann ein rauher Dackel-Mädchen gehabt, ein Zwerchdackel. Und Silvester war das so, wenn die Knallerei richtig anfing, habe ich mich auf die Couch gesetzt, rechts den Hund auf den Schoß, rechts ein Kissen, links ein Kissen und versucht, möglichst viele dieser Knallgeräusche davor zu halten. Und die hat dann teilweise am ganzen Körper gezittert vor Angst.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das sind dann also auch so Sachen, die prägen ein und da kriegt man eine ganz andere Einstellung dazu.
Ja. Na, wenn man das sieht, die möchten dann teilweise gar nicht mehr rausgehen zum Pipi machen, Haufen machen, sich zu erleichtern, über Tage auch. Ich mache zum Beispiel die Rollläden runter, laut, Fernsehen, Radio,
Geräusche
an.
Weil Hunde hören ja auch viel, viel besser als Menschen.
Ja.
Ne?
Ja.
Muss ja voll extrem sein.
Aber ich sag mal, Silvester, das sind ja nicht nur die Hunde. Das sind Katzen, das sind Pferde, das sind die ganzen Wildtiere. Das ist schon schlimm.
Allgemein jetzt, was kannst du Hundehaltern so auf den Weg geben, so als Tipps vielleicht, mal jetzt nicht nur wegen Silvester oder anderen Dingen, was fällt dir so auf in deiner täglichen Arbeit, was kann man leicht integrieren im Alltag, also verbessern auch?
Also ich finde schon ganz gut, wenn man sich, bevor man sich einen Hund anschafft, Gedanken macht.
Das wollte ich gerade fragen, du hast vorhin angesprochen bei deinen Kursen, als Ergänzung, dass auch viele Leute oder immer wieder Leute dabei sind, die, also ich will nicht sagen zufällig an einen Hund gekommen sind, aber die sich einen Hund zugelegt haben, ohne lang zu überlegen und dann auf einmal feststellen, oh, das ist ja gar kein Gebrauchsgegenstand, den ich bei Nichtgefallen in die Ecke stellen kann. Ein Lebewesen mit Ansprüchen. Da bin ich aber jetzt ganz überrascht, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
Ja, und es ist auch, manchmal wird ein Hund gekauft, weil man ihn schön findet.
Ja.
So. Und man hat sich gar keine Gedanken gemacht, was bringt dieser Hund für Charaktereigenschaften, vielleicht schon aufgrund der Rasse oder aber auch seinen Vorerfahrungen mit.
Gibt es denn Hunderassen, die, wie sage ich das mal, die für einen Hundeleien als Besitzer des Hundes oder als besser geeignet sind? Gibt es Schwierigkeiten, du hast gerade vom Charakter der Hunde gesprochen, gibt es Hunde, wo du sagen würdest, dazu bräuchte man aber jemanden, der schon Erfahrung hat. Und gibt es, ich sag mal so leicht, ja, wie soll ich das sagen, Hunde, die für einen Neuling als Hundehalter besser geeignet sind?
Es gibt mit Sicherheit welche, die schlechter geeignet sind.
Okay.
Nicht, weil die Hunde schlechter sind, aber weil man da gewisse Umstände bieten muss, die den Hunden auch entsprechen. Ja, gut, man kann sich ja heute so viel informieren. Das Internet gut bietet vielleicht nicht immer gute Infos in allen Bereichen des Lebens. Aber man kann zum Beispiel Rasseeigenschaften, wenn man einen Rassehund kaufen möchte, erlesen. Man kann mit Züchtern Kontakt aufnehmen. Man kann aber auch mit Tierschutzvereinen Kontakt aufnehmen und sich da erstmal beraten lassen. Man kann mich als Hundetrainerin anrufen, nachfragen.
Also Informationen vorher sind ganz, ganz wichtig. Einmal im Interesse des Hundehalters, aber noch wichtiger im Interesse des Tieres.
Das finde ich schon, das finde ich schon.
Du hattest das gerade gesagt mit Tierschutzhunden, ne? Was sind da so typische Herausforderungen?
Dass man oft eine Wundertüte bekommt. Das heißt immer, die sind so dankbar. Natürlich kann das passieren. Es kann aber auch passieren, dass man da eine richtige Aufgabe bekommt. Und ich habe immer wieder Kunden, die gehen dann ins Einzeltraining mit so einem Hund, weil da in der Gruppe noch gar nichts möglich wäre. Beispiel ist, man bekommt den Hund. Die erste Woche, die ersten zwei Wochen sind vielleicht noch ruhig und auf einmal darf kein Besuch rein oder aber der Mann wird angeknurrt oder ich hatte auch schon Fälle, da wurde dann zugebissen. Das muss nicht sein, aber man weiß es halt nicht so genau. Und dann steht man manchmal vor einer Herausforderung, wo man gar nicht mit gerechnet hat. Wie viel Zeit muss ich da investieren, bis ich einen Hund habe, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe? Wird das jemals so ein Hund, den ich mir vorgestellt habe? Und man weiß ja oft nicht, was haben die Hunde für schlechte Erfahrungen gemacht? Was ist wirklich passiert? Sind die getreten worden? Sind die geschlagen worden? Es gibt ja Länder, da hat der Hund nicht so einen Stellenwert eben wie bei uns. Da wird auch ganz anders mit umgegangen.
Müssen auch Leute dann so einen Hund aufnehmen, die vielleicht auch Vorerfahrungen mit Hunden auch hatten?
Ja, die vielleicht Vorerfahrungen haben, zumindest sich gut informiert haben.
Ja.
Und nicht einfach so blind. Mhm. Ne? Der ist jetzt schön, den will ich haben, den bestelle ich mir quasi vom Foto, weil ich mich so verliebt habe.
Ja.
Also wie gesagt, es kann gut gehen, es kann aber auch was ganz anderes bei rumkommen. Allerdings kannst du dir auch selber einen Welpen vom Züchter.
Oh ja, klar. Hm? Jetzt kannst du doch mal eben Werbung auch machen in eigener Sache. Also wo findet man dich? Homepage und so weiter.
Ja, Homepage ist www.pfoten-partner.de.
Ja. Ja. Und da kann man dich dann kontaktieren über E-Mail oder telefonisch? Was
man kann mich über E-Mail, über das Telefon kontaktieren, okay. Das ist alles möglich.
Okay, und da steht auch alles weitere drin, was du alles anbietest. Ich glaube, wir haben jetzt fast alles an Trainingseinheiten, die du da auch anbietest, gesagt. Oder fehlt da noch irgendwas? Was? Ich hoffe, Anti-Giftköder-Training hatten wir, Waldbaden. Wir haben über Social Work gesprochen.
Ja. Einzeltrainings.
Einzeltraining, das haben wir noch. Genau.
Das ist natürlich individueller.
Okay, wie lange geht dann so eine, ist das eine Stunde?
In der Regel eine Stunde.
Okay, das reicht aber auch, das merke ich ja, wenn die Hunde dann mittwochs da sind, die sind auch müde, ne?
Die sind müde, ja.
Das ist unglaublich,
ja.
Das muss man gar nicht meinen.
Die sind müde, ne? Beim Einzeltraining wird natürlich auch erstmal viel gesprochen, was ist los, wo sind eure Probleme, man guckt sich das vor Ort an.
Die Informationen mit Webseite und dergleichen mehr, die sind dann wie immer in unserem Infotext zu lesen, die wir unter die jeweilige Podcast-Folge, unter die Audiospur legen.
Wir haben abschließend, ich glaube, wir sind jetzt auch am Ende des Podcasts, immer eine Frage, die stellen wir immer im Podcast. Was sind noch deine Träume und Wünsche für die Zukunft?
Mir gefällt so, wie es aktuell ist, relativ ist gut. Also da, ich habe nicht viel zu meckern. Okay. Ich mache das, was ich mache, gerne.
Ja,
also Wünsche.
Das hatten wir noch nie, dass jemand so, okay. Sonst immer, das ist sehr gut.
Nein, also in der Sicht bin ich wirklich echt zufrieden. Ich habe super nette Kunden, also einen ganz, ganz tollen Kundenstamm. Das mag ich auch immer wieder betonen, die Menschen, die helfen sich untereinander oft.
Das stimmt, das ist mir jetzt mittwochs aufgefallen, das ist eine sehr, sehr tolle Gruppe.
Ich mag auch dieses persönliche Verhältnis zu meinen Kunden und nehme mir lieber mal ein paar Minuten mehr Zeit, als das alles so abzuspulen und jetzt der nächste Kurs. Und nee, es macht Spaß, es ist schön.
Ja. Und die Nachfrage nach den Kursen ist auch so, dass du sagst, ich bin zufrieden damit?
Ja doch, im Großen und Ganzen schon. Wenn es jetzt ein, zwei Kurse mehr wären, würde ich mich nicht beschweren. Hm. Ich muss aber sagen, ich mache auch selber nicht so viel Werbung.
Aber hier ist auch Werbung jetzt. Ist ja super, ne? Ja. Wie viele Schritte gehst du? Hast du so eine Schrittzähler-App eigentlich? Du müsstest ja dann weit über 10.000 Schritte am Tag laufen, ne?
In der Regel passt das, ja. Ja. Darum brauche ich mir, also um Bewegung brauche ich mir keine Gedanken machen. Dann habe ich auch noch die eigenen Hunde.
Ja. Aber die werden dann bei den Kursen, sind die zu Hause, die eigenen Hunde, oder nimmst du
ja, die? Ja, seltenst nehme ich mal den Higgins mit. Der Charlie hat da nicht so viel Interesse dran. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter und möchte da nicht stundenlang nur laufen. Aber es ist eben so, wenn ich so Kurse hintereinander gelegt habe, eine Stunde, da sind die müde, wie du gerade schon sagtest.
Ja, ist interessant zu beobachten. Ich hätte damals nie gedacht, dass Hunde so nach einem Training so geschlaucht sind.
Na, und wenn ich dann 3-4 Stunden am Stück unterwegs bin, dann kannst du den Hund nicht die ganze Zeit mitnehmen. Das wird dann einfach zu viel. Ja, und ins Auto packen zum Warten, das muss auch nicht sein. Ja. Das muss dann auch nicht sein. Na, manchmal mache ich es, wenn es sich anbietet, wenn ich weiß, okay, jetzt hast du nichts vorher.
Jetzt habe ich noch eine Frage. Entschuldigung, das fällt mir immer ein, während eines Gesprächs. Fenster und Hunde im Auto lassen ist im Sommer immer ein Thema. Da gibt es ja Leute, die lassen ihren Hund dann bei 40 Grad dann im Auto. Was darf man eigentlich machen? Also wenn ich jetzt jemanden sehe mit dem Hund, ist das erlaubt, da einzuschlagen und den Hund da zu befreien an einem fremden Auto?
Ja, das ist dann immer so, wie das hundertprozentig rechtlich aussieht, kann ich dir jetzt noch nicht mal sagen. Wenn man aber merken würde, du kannst natürlich die Polizei informieren,
okay, ne?
Dass da wirklich, wie bei kleinen Kindern,
Notfall ist. Ja.
Ne? Okay. Leider, trotz Infos, werden die Hunde ja doch von manchen Menschen da geparkt.
Und jetzt geht's gleich weiter für dich, direkt die nächsten Stunden als Hundetrainerin.
Nee, heute muss ich erst am Nachmittag arbeiten.
Ach so, okay, okay. Ja, dann bedanken wir uns bei dir, Simone. Sehr gerne. Es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, du hattest auch Spaß.
Ja, mit euch auch. Oh, ja.
Dann sage ich vielen Dank, Bernd.
Ja. Tim, Dito.
Ja, und dann, wie gesagt, die Infos sind dann im Infotext und dann dir noch einen schönen Tag.
Euch auch.
Danke. Tschüss.